Ja, freut mich, dass ihr so zahlreich da seid. Mega cool. Ja, wir haben zuletzt haben wir so ein bisschen gesehen, wie, ich bin noch ein bisschen zu laut, wie die Juden unter dem Zerubabel den Tempel neu gebaut haben in ihrem Land, wie unter dem Esra das Volk umgekehrt ist geistlich. Und das war eine riesige Freude für das Volk. Das war sehr positiv. Jetzt könnte man ja meinen, ja, ist jetzt alles gut gewesen. Friede, Freude, Eierkuchen für die nächsten 500 Jahre. Ihr denkt, es geht manchmal schneller, als man meint. Wir blenden 13 Jahre in die Zukunft von Esra aus gesehen. Der Nehemia taucht auf in der Bibel. Er war Mundschenk beim König Artaxerxes. Er hat in Susa gelebt, in Persien. Hochdeutsch? Wieso? Ah, Entschuldigung. Gut, Hauchdeutsch. Die gewinnen am Samstag sowieso, oder doch nicht? Ah, vielleicht, okay, das wollen Sie nicht sagen. Ja, die Deutschen wegen, ja. Genau. Und der Nehemia, der lebte in Susa in Persien, am Hof des Königs, war Mundschenk und hatte eine sehr verantwortungsvolle Position. Ich meine, der König hat sein Leben in seine Hand gelegt, von Nehemia als Mundschenk. Und da erhielt Nehemia Besuch von einem seiner Brüder. Und der Bruder brachte keine gute Nachricht. Wir lesen, wenn die Bibel dabei hat, kann ich mal aufschlagen, Nehemia 1, Vers 3. Und hier lesen wir, also der Bruder und einige andere Leute, da heißt es, und sie sagten mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und warum? Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Wo der Nehemia das gehört hat, hat es einen Windblitz getroffen. Ich weiß nicht genau, was er gemeint hat, das sage ich. Ah, Entschuldigung, ja, genau, danke vielmals. Unglaublich, ich bin halt ein Schweizerli. Ja, genau, wo sind wir gewesen? Hauchdeutsch, genau. Und es hat ihn wie ein Blitz getroffen. Warum genau, weiß ich auch nicht. Scheinbar hat er gedacht, das wäre schon ein besserer Zustand in Jerusalem. Aber es heißt dann, dass er tagelang getrauert und geweint hat. Er hat auch gefastet, es hat ihn total bewegt. Warum hat ihn das so sehr bewegt? Gut, für uns sind Stadtmauern, heute sind das Denkmäler, die man besichtigen kann, aber früher waren sie Sicherheit, gaben sie Sicherheit vor Überfällen. Oder auch, es war ein Symbol von Frieden und Stärke. Und das war ein riesiger Unterschied, ob jetzt da eine Mauer stand oder nicht. Sie waren wie hilflos. Und Nehemia trauerte richtig gehend um sein Volk. Er war enorm bewegt, dass dieser Schutz nicht da war. Nach seiner anfänglichen Traurigkeit schüttet er dann sein ganzes Herz vor Gott aus. Er hat gebetet und gefleht und hat dabei auch Gott an eine Zusage erinnert, die Gott seinem Volk, also Mose, gemacht hat, nämlich, dass Gott seinem Volk treu ist. Und der Nehemia hat das Gott wieder vorgehalten und gesagt, du, nee, Gott, du hast doch gesagt damals und bitte jetzt, du siehst das Elend. Übrigens ist das eine sehr gute Sache, wenn man mit Verheißungen betet. Wenn man Gott daran erinnert, er weiß es ja schon noch, oder? Aber einfach, dass man wirklich von diesem Gedanken her kommt, ist ganz kraftvoll. Aber Nehemia sah doch keine Möglichkeit, selber irgendwie aktiv zu werden in dem Moment. Er konnte nur beten. Und dann verging ein Monat, nichts war passiert. Zwei Monate, nichts war passiert. Drei, fünf Monate. Nichts war passiert. Ich dachte, wahrscheinlich hat er gedacht, ja Gott, was ist da los? Und dann machte der König Artaxerxes ein Fest. Und jetzt ist es schon speziell. Dann sah der König Nehemia und er dachte, oh, was ist mit dem los? Er sah ihm seine Traurigkeit an nach fünf Monaten. Also das ist schon gewaltig, nicht? Fünf Monate und er ist immer noch so traurig, dass man es ihm ansieht. Das war nicht gespielt. Und dann sprach der König ihn an und Nehemia erzählte ihm alles. Und dann fragte der König Nehemia, was erbittest du von mir? Und wenn ein König sowas fragt, ui, da musst du überlegen, was du für eine Antwort gibst. Und so hat auch der Nehemia wahrscheinlich kurz geschluckt, hat ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Das hat er, heißt es wirklich, dass er kurz gebetet hat. Und dann bat er den König, dass er zurückgehen darf nach Juda und die Stadt wieder aufbauen, die Stadt seiner Vorfahren. Er hat darum gebetet und der König gewährte ihm die Bitte. Und der König rüstete ihn auch aus mit Briefen für die Statthalter westlich des Euphrat, dass sie diesen Nehemia durchziehen lassen. Und er bekam die Erlaubnis, sich im Wald, in den Wäldern des Königs zu bedienen, mit Holz, so viel er braucht. Und der Nehemia schrieb diese Wende nicht dem Zufall zu. Könnte man auch sagen, ja, das ist jetzt 5 Monate. Wenn Gott dahinter gesteckt hätte, hätte er das schon nach 5 Wochen gemacht. Es war Zufall. Nein, Nehemia wusste, es war kein Zufall. Er sagte, und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Gott erhört Gebet. Er hat das Gebet erhört. Und er hat auch die Situation so gelenkt, dass der König Nehemia gefragt hat. Und er hat dann dem Nehemia die Weisheit gegeben, die richtige Antwort zu geben. Und dann hat er Gott wiederum das Herz gelenkt, dass er ihm das gewährt hat. Man kann sich ja wirklich schon fragen, warum hat Gott denn erst nach 5 Monaten das gewirkt? Hätte er schon auch nach einer Woche wirken können? Also ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Manchmal müssen wir es einfach stehen lassen. Warum wirkt Gott nicht sofort? Aber jetzt in dem Beispiel hat er noch ganz deutlich das Gebet auch erhört. Und dann machte sich Nehemia mit Offizieren und Reitern auf die Reise. Und es wird nicht erwähnt, dass noch weitere Leute dabei waren, wie bei der Rückkehr unter Zerubabel und unter Esra. Es könnte sein, dass es nur eine kleine Gruppe war von engsten Mitarbeitern. Und er kam von Susa her, ritt er dann die untere Linie bis nach Juda. Der Esra kam von Babylon her, nahm auch die untere Ebene. Und Zerubabel, der erste, der zurückgegangen war, der hat die oben genommen. Und Nehemia hatte 3 Monate, war er unterwegs. Esra hatte 4 Monate gehabt, obwohl er ja von Babylon ausgestartet war. Das kann darauf schließen, dass der Nehemia alles mit einem reitbaren Untersatz zurückgelegt hat und dass es auch nicht so viele Leute waren, dass sie schneller vorwärts gekommen sind. Nun, sie kamen an dann nach sicherer Reise und dann sah er erstmals den Tempel. Der war noch nie vorher da. Das erste Mal hat er nicht nur gelesen, jetzt sah er ihn endlich einmal. Und er lernte auch die Juden kennen, die vorher schon zurückgekehrt waren. Und Nehemia traf eine unorganisierte Schar an. Das war ein Haufen, dem fehlte ein König. Dem Haufen fehlte Leitung und auch ein Heer, also Schutz. Es war eine schutzlose Stadt. Stellt euch mal vor, diese Stadt auf dem Hügel und keine Mauer herum. Das war enorm schwierig. Und der Nehemia kam angekommen, hat er sich gerade ein Bild gemacht von der Lage, hat das analysiert und hat dann seine Idee den Obersten in Jerusalem vorgestellt. Und die ließen sich begeistern und sagten, wir wollen uns aufmachen und bauen. Das war ja der Hammer, dass die so schnell eingelenkt haben. Und ich habe gedacht, eigentlich stimmt das. Auch heute noch, geistliche Erneuerung beginnt oft mit der Vision von einer einzelnen Person. Oder vielleicht zwei. Dass die bewegt sind von etwas und dann aus ihnen heraus entsteht etwas, weil Gott diese Leute braucht. Nehemia ließ sich von Leid zu einer Vision führen. Das Leid, das haben wir gesehen, 5 Monate ist er unten durchgegangen. Und das hat ihn dann dazu bewegt, da muss etwas gehen, ich lasse mich da einsetzen. Und diese Begeisterung, die daraus entstanden ist, hat er mit den Männern geteilt, den führenden Männern, und die ließen sich auch bewegen. Wenn Gott eine Idee in euer Herz pflanzt, was du tun könntest für ihn, dann erzähl es anderen Leuten. Und wenn Gott dahinter steckt, dann werden sie sich anstecken lassen, denke ich mal. Und wenn dich das bewegt, wenn du eine Idee hast, etwas, das dir wichtig ist, dann komm mal auf mich zu und teil's. Es kann manchmal auch sein, dass vielleicht der Zeitpunkt noch nicht reif ist, aber wenn es von Gott ist, dann wird der Zeitpunkt kommen, ganz bestimmt. Es ist also auch gut, wenn wir uns von geistlicher Not drängen lassen, zu beten, dass Gott irgendwo etwas wirkt und eine Türe öffnet und dass wir bereit sind, auch dann anzupacken. Und ich habe mir auch überlegt, das Beispiel, ich werde es jetzt nicht jedes Mal erwähnen, aber es passt Ihnen auch noch von Monika mit der Flüchtlingsarbeit. Das war auch eine Vision, die Gott ihr gegeben hat, die schon ziemlich weit zurückliegt. Und es musste einfach Geduld haben, bis der Zeitpunkt gestimmt hat. Wenn sie vorher das schon angehen wollte, wäre es wahrscheinlich nicht geklappt. Aber dann, bei Nehemia, dann ging die Bauerei los. Und jetzt ist interessant, im dritten Kapitel, Vers 1, dort lesen wir: Und der Hohepriester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf, und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Türflügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hanael. Und das hat mich schon bewegt. Die erste Person, die erwähnt wird, die gebaut hat, wer war das? Der Hohepriester Eliaschib, der höchste Jude. Und der hätte auch vom Balkon aus zusehen können und so ein bisschen nicken, so, oder? Macht das super, Jungs. Nein, der hat als erster angepackt und hat seine Hände schmutzig gemacht. Der sagte, das ist auch meine Arbeit. Das ist das Gewaltigste, was jetzt passiert. Ich will mithelfen. Das ist schon genial, oder? Und dann heißt es auch im Vers 2, ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserten Meremot aus, der Sohn Urias und so weiter. Und da geht es bis Vers 32. Vers um Vers wird gesagt, wer mitgebaut hat. Und wir sehen auch, dass sie haben die ganze Mauer in Abschnitte aufgeteilt und jeder Familie einen Abschnitt zugeteilt. Da, hier baut Familie Klerks und hier baut Familie Hassler und hier baut Familie Müller und hier baut Familie, oder alle, oder auch hier baut wer auch immer. Und das ist mega genial gewesen von Nehemia, dass er das gemacht hat. Denn indem er Familien und Personen zusammengenommen hat und ihnen diese Verantwortung übertragen hat, haben sie automatisch eine viel größere Verbindlichkeit gehabt für den Bau. Sie merkten, hey, das ist unser Bau. Oh, sie haben mit ihrem Namen dafür eingestanden. Und es ist schon gewaltig. Das Wort Gottes ist ewig. Ewig, es wird nie aufhören. Und hier finden sie ihre Namen, die mitgebaut haben. Schon genial. Und so war es einfach, dass eben nicht gerade so gut jemand anders bauen konnte. Nein, das ist der Abschnitt von unserer Familie, wo wir mithelfen dürfen. Und so war es wirklich genial, dass dann die Leute enorm engagiert dabei waren. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es ja bei der Gemeinde ganz ähnlich. Wenn ich einen Dienst übernehme in der Gemeinde, dann bekomme ich automatisch ein größeres Anliegen für diesen Bereich. Ist euch auch schon aufgefallen? Also das ist irgendwie wie so, das hängt zusammen. Wenn ich zum Beispiel einen Kids Point morgen vorbereite, dann habe ich automatisch, interessiert es mich viel mehr, wie es den Kindern geht. Und wie kann man die Kinder auch wirklich abholen? Und wie kommen die da rein und wie sind die aufgenommen? Oder ja, wie sieht man die in unserer Gemeinde? Werden die beachtet? Und wie häufig kommen die Eltern mit den Kindern? Dass plötzlich beginnt man so zu denken, wenn ich nicht Kids Point mitarbeite, dann denke ich das gar nicht. Es ging automatisch und bei anderen Bereichen genau gleich. Zum Beispiel, wenn ich Flyer gestalte, plötzlich denke ich, ja, wie könnte man das doch so machen oder das Bild vorne oder so. Und das ist irgendwo wie eine Hilfe, wenn man selber mitarbeitet, dass man ein größeres Anliegen hat für die Gemeinde. Und darum empfehle ich immer wieder allen, die einigermaßen zu Fuß sind, dass sie sich Gedanken machen, in welcher Form sie sich in der Gemeinde einbringen können. Weil einerseits profitiert die Gemeinde natürlich, aber andererseits ich selber auch, weil ich eben wirklich ein größeres Anliegen bekomme. Die Leute in Jerusalem, die waren begeistert dabei. Da, die arbeiteten und krüppeln und machen und es begann zu wachsen ein bisschen und noch ein bisschen. Und was passiert, wenn Leute begeistert am Reich Gottes bauen? Ja, was passiert? Eigentlich praktisch immer. Der Widersacher steht auf die Hinterbeine. Das ist irgendwo ganz klar. Und so kam es zu einem sehr vielfältigen Widerstand. Und diesen Widerstand schauen wir uns mal an. Zuerst war es ja noch ein bisschen harmlos, oder? Es begann mit Spott. Zwar schon ziemlich beißender Spott, aber mit Spott. Es tat ihnen noch nicht so weh. Die führenden Männer von Samaria verhöhnten die Juden, unter anderem so, dass sie sagten, Vers 35, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinausspringt, reißt er ihre Steinmauer wieder ein. So quasi, das hebt er sowieso nicht. Aber doch war es genug, also Nehemia nahm das schon ernst. Er nahm sich auf die leichte Schulter, vielleicht nicht wegen sich, sondern mehr wegen den anderen. Und so betet er, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückkommen. Er hat gebetet. Die Juden um Nehemia, die ließen sich dann aber doch nicht beirren. Die bauten weiter motiviert, bis die Mauer zur Hälfte geschlossen war. Sie kamen gut voran, alles lief soweit wie geplant, aber dann kam es zur nächsten Phase des Widerstands. Sanballat und Tobia waren Führer in Samaria. Sie und andere Führer schlossen sich zusammen, um Jerusalem anzugreifen. Sie dachten, solange die Mauer noch offen ist, ist es unsere Chance. Sie wollten einen Überraschungsangriff lancieren und die Stadt einnehmen. Aber Nehemia hörte von diesem Vorhaben und ergriff militärische Maßnahmen. Und so bewaffneten sich die Juden mit Schwertern und Pfeilbögen. Sie haben die offenen Mauerabschnitte und auch die niedrigen Abschnitte haben sie bewacht und hatten dann eine Art Alarmstufe rot. Also die waren gefasst, dass jeden Moment, dass die angreifen könnten. Die dachten, jetzt gibt es Krieg. Und sie waren auf das gefasst. Und das war neben der harten körperlichen Arbeit auch eine psychische Belastung. Ich meine, wenn du nie weißt, ja, greifen die jetzt an, war da was oder hören wir was? Und das war eine große Belastung. Und das hinterließ dann langsam auch Spuren. Denn es heißt, dass einige ermüdeten und entmutigt waren. Und auch da reagierte Nehemia wieder. Und zwar, indem er seine Leute ganz bewusst stärkte. Es heißt im Kapitel 4, Vers 8, also Nehemia sagt es seinen Leuten, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Sie sollen sich an den erinnern, vor dem man richtig Angst haben muss. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Er hat sie daran erinnert, für was sie eigentlich einstehen. Dass es um ihr Leben geht und dass ihr Lieben und dass sich jeder Kampf und jeder Schweißtropfen lohnt. Als dann die größte unmittelbare Gefahr gebannt war, begannen sie wieder zu bickeln, zu arbeiten. Und zwar so, die Hälfte der Männer, die arbeiteten, die andere Hälfte hat Wache gehalten. Und von den Lastenträgern hieß es, dass sie in einer Hand das Werkzeug hielten und in der anderen das Schwert. Das war Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Und immer in der Bereitschaft greifen sie vielleicht doch noch an. Es heißt von Nehemia und seinen engsten Mitarbeitern, dass sie in dieser Phase nicht einmal aus ihren Kleidern rausgekommen sind. Das war Militär, pur. Also einige von uns kennen das, die Militär-Überlebenswoche, aber weiß, es ist nur alles, ja, es ist nicht ernst. Bei ihnen war es ernst. Und sie haben sich 100% fokussiert auf das Entscheidende. Die Arbeit an der Mauer und die Verteidigung ihrer Stadt. Die hatten sich wirklich, die hatten keine Zeit mehr für Dinge, die nicht absolut lebensnotwendig waren. So waren sie dran und in dieser Phase kam dann noch ein weiterer Widerstand, der war ein bisschen unerwartet, nämlich kam der von innen. Denn es kamen Klagen zu Nehemia, dass wohlhabende Juden die Armen unterdrückt haben und sie forderten von ihnen Geld zurück, das sie nicht bezahlen konnten und das führte dazu, dass sie ihre eigenen Kinder versklaven mussten. Und als Nehemia das hörte, lupfte es ihm den Deckel. Das geht doch nicht. Also jetzt haben wir genug zu tun mit den Samaritern. Jetzt kommt da sowas. Und er nahm sich diese Sache an und war ziemlich ernst. Und er redete mit den Reichen und hat dann auch erreicht, dass sie mit einem Eid auf ihre Forderungen verzichtet haben. Er selber ist auch mit gutem Beispiel vorangegangen und hat auch auf Forderungen verzichtet. Der Mauerbau ging weiter voran. Und als die Mauer fast vollendet war, bekam der Tobia, der Feind, langsam kalte Füße, verzweifelt immer mehr und suchte eine neue Methode, um den Bau noch zu verhindern. Und so begann er mit List zu arbeiten. Er wollte Nehemia in einen Hinterhalt locken, um ihn dann zu überwältigen. Aber Nehemia hat das gemerkt, ließ sich da nicht reinlocken. Dann brachten sie das Gerücht in Umlauf, Nehemia wolle jetzt nur selber König werden in Juda. auf dem Thron sitzen, was ja gar nicht stimmt. Sie sandten Nehemia Drohbriefe. Sie sollten ihn einschüchtern. Sie haben ihn gedroht. Und oh, er ließ sich nicht einschüchtern. Dann haben sie Briefe verfasst an einflussreiche Leute in der Stadt, damit diese Leute gegen Nehemia aufgehetzt wurden. Merkt ihr, die haben die ganze Ladung losgelassen. Auf allen Ebenen. Und einmal warnte ein Jude den Nehemia, der meinte es ja nur gut, oder? Kam so als Freund. Du, heute Nacht, ich habe gehört, es ist ein Mordanschlag geplant auf dich. Du musst unbedingt in den Tempel fliehen. Überlegt euch mal, wenn das uns passieren würde. Oh, wenn das stimmt. Ja, Tempel tönt ja auch noch gut, oder? Wobei er ja kein Priester war, dürfte er nicht reingehen. Also, es war aber natürlich nur eine List. Sie wollten ihn dann erschrecken und dann konnte man sagen, ja, seht mal, euer Führer, der hat ja Angst gehabt, der ist davongegangen und wollte dann die anderen auch entmutigen. Aber auch hier, Nehemia, hat diese List erkannt. Vielleicht schon auch mit einem mulmigen Gefühl. Stimmt das jetzt wirklich oder nicht? Aber er hat dem nicht nachgegeben. Und in jedem einzelnen dieser Fälle hat er eine Strategie gehabt, um diese Widerstände abzuwehren. Und ich finde, es sind so drei Bereiche, die man nennen kann, nämlich Gebet, Ermutigung und Wachsamkeit. Gebet, Ermutigung und Wachsamkeit. Und ich finde, da hat es auch wieder Parallelen zu unserem Leben. Auch wir kennen das. Wir setzen uns ein für Jesus, für die Gemeinde, vielleicht ein Projekt, etwas Neues, und dann kommt der Widerstand. Vielleicht unerwartet entstehen an allen Ecken irgendwie Probleme. Vielleicht eine Krankheit oder irgendwie ein Durcheinander in der Familie, im Geschäft oder sogar in der Gemeinde. Und jetzt, was machen wir? Ziehen wir den Schwanz ein und legen wir unsere Arbeit nieder, unser Engagement? Oder sagen wir, nein, so nicht. Ich habe einen Auftrag und ich bleibe dran. Vielleicht muss ich den anpassen, kann sein, aber ich bleibe grundsätzlich dran. Ich kämpfe mit Gebet, mit Ermutigung und Wachsamkeit. Gebet, Ermutigung, Wachsamkeit. Und Nehemia kämpfte nicht allein. Der brauchte die anderen und wir brauchen einander auch. Wir sind angewiesen auf die Gemeinde, auf die Gemeinschaft, das Eingebetetsein. Und ich finde es auch noch schön, dann, wir werden auch am 10. Juli dann noch was hören von, wie auch Marco das erlebt hat, werde ich noch ein bisschen erzählen, als er Ältester geworden ist und auch wie er getragen wurde ist von der Gemeinde, gell? Das wird er dann auch kurz erwähnen. Am 10. Juli geht noch ein Weilchen, aber einfach, wir sehen das ja auch, dass wir das selber auch immer wieder erfahren können. Wenn wir in einer Not uns hineingeben und gewissen Leuten anvertrauen, dass wir auch gestützt und gestärkt werden. Schließlich wurde die Stadtmauer fertig. In letztlich nur 52 Tagen. Das ist ja eigentlich recht kurz. Angesichts der Bedrohung und den Schwierigkeiten, sie wurden fertig. Und wisst ihr was? Gottes Leute können sehr große Hindernisse überwältigen, wenn sie zusammenspannen. Da können sie Großes bewältigen. Und die Leute, die haben sich von Nehemia, von seiner Vision leiten lassen. Sie haben sich dahinter gestellt und nicht gesagt, ja, meine Vision sieht anders aus, ich weiß nicht so recht, vielleicht nächstes Jahr. Sie haben auch persönliche Dinge ein Stück zurückgestellt und haben erlebt, hey, jetzt steht die Mauer. 52 Tage vorher war es noch einfach die leere Stadt, die nackte Stadt, schutzlos. Und jetzt, die konnten da stehen und, hey, die ist geschützt, die Mauer steht, wunderbar. Und als Gemeindeleitung versuchen wir auch immer wieder, die Gemeinde hinter eine Vision zu bringen, die Vision Gottes, etwas zu bewegen. Und wo wir uns in einer Einheit hineinbegeben, wo wir Persönliches ein Stück weit auch zurückstellen, ich glaube, wir können noch Großes erleben. Mindestens Größeres, als wir jetzt bis jetzt erlebt haben. Und auch wenn wir an diese neuen Räume denken, wo wir jetzt am Abklären sind, ich glaube auch das. Da wird es Widerstände geben. Oh, und so. Und könnt ihr mal, welchen Widerstand da alles vorkommt. Vielleicht auch der Widerstand vom Unglauben auch noch, oder? Das können wir uns nie leisten. Und weiß ich was. Natürlich muss man das auch berechnen und überlegen. Aber wir wollen vom Glauben her, vom Vertrauen her denken und argumentieren und vor allem in einer Einheit. Und dann können wir sehr viel erreichen. Nehemia finde ich schon eine eindrückliche Person. Man kann sagen, wenn man ihn so ein bisschen zusammenfasst, er war ein Mann mit wenig Macht als Mundschenk, aber mit viel Einfluss. Und diesen Einfluss hat er genützt. Er ist vor dem König eingestanden. Und wenn wir denken, wir haben ja noch einen größeren Einfluss. Unser Gott, das ist unser Vater. Ist doch genial. Dann Nehemia war auch ein brillanter Planer, Organisator, Motivator und ein herausragender Leiter. Das ist schon eine gute Kombination. Der konnte planen, organisieren, motivieren. Er war ein super Leiter. Dann war er ein Mann mit Charakter und Ausdauer. Oder die Gabe allein hier, die nützt noch nicht viel, er hatte auch den Charakter dazu. Der ist dran geblieben, bis die Mauer gestanden ist, kauen oder gestochen. Der hat das durchgezogen, hat Lösungen gesucht, als die Widerstände begangen, hat nicht gerade irgendwie küppert, blieb ruhig und hat die Lösung gefunden. Und dabei kam ihm zugute, dass er ein Mann des Gebets war. Es heißt 11 Mal im Buch Nehemia, dass Nehemia Zuflucht im Gebet gesucht hat. 11 Mal. Man konnte auch sagen, ja, aber der war so genial. Der hat doch das nicht nötig. Ja, natürlich hat er es nötig. Und das war das Große, dass er wusste, er hat es nötig. Das war das Wichtige. Er hat sogar das Buch Nehemia, schließt er sogar ab mit einem Gebet. Oder mit dem Gebet, wo er dann sagt, gedenke meiner zu meinem Besten, mein Gott. Und da ist das Buch fertig. Er schließt mit Gebet. Und das Letzte, Nehemia war ein Mann der Tat. Der hat ein Problem gesehen, war betroffen und jetzt hat er, klar, er hat schon auch geklagt, vor Gott wahrscheinlich auch und gefleht, aber er ist nicht irgendwie in Selbstmitleid zerflossen, sondern er war parat. Sobald die Türe aufgegangen ist, war er bereit, zur Tat zu handeln. Und er war sogar bereit, seine verantwortungsvolle Position als Mundschenk, das war ja ein Lebensjob, das war ja der Hammer. Und er hat das sogar in Frage gestellt, ein Stück weit, riskiert, indem er hat diese Anstellung existiert für eine gewisse Zeit. Und er wusste ja nicht, geht es nachher weiter oder nicht. Er hat auch das sichere Umfeld, den Wohlstand, hat er eingetauscht in eine Missionssituation in einem Land, das noch immer zerschlagen war, weitgehend. Und er wollte tun, was Gott von ihm verlangte. Diese Mission. Wahrscheinlich haben wir nicht diese Fähigkeiten von Nehemia. Und es kann gut sein, dass wir uns auch nicht in der Position sehen, wo wir so besonders Großes für Gott tun können. Und trotzdem gibt es mindestens 2 Möglichkeiten, wie wir uns für Gott nützlich machen können. Nämlich einerseits mal, dass wir uns von Nöten ins Gebet treiben lassen. Nöten, eigene Nöte, aber auch fremde Nöte. Und zwar ins Gebet, das wirklich intensiv. Auch mal ringen, auf Knien, dass wir versuchen, das zu kämpfen im Gebet und dass wir dranbleiben. Ist nicht ganz so einfach. Gebetskampf ist recht anstrengend. Vielleicht eine hohe Kunst des Gläubigseins, aber da sollten wir uns versuchen und dranbleiben, bis Jesus irgendwie das Gebet erhört oder er mir zeigt, das ist jetzt dran, dass du das aufhörst mit dem Gebet oder ein anderes Gebet nimmst. Und das Zweite einfach, ist ja nichts Spezielles, was ich hier sage, aber einfach, dass wir tun, was Gott uns in seinem Wort zeigt. Dass wir mutig sind, auch Dinge anzupacken, wo wir vielleicht etwas riskieren. Ich habe gerade letzten Sonntag mit einem Mann gesprochen, ein Banker, 57 Jahre alt und so, wie es getönt hat, ziemlich einflussreich, ist eigentlich in diversen Verwaltungsratssitzen drin. Und Gott hat ihm aufs Herz gelegt, sich vorzeitig pensionieren zu lassen. Und er hat gesagt, ich lege alle Ämter nieder. Ich hätte schon wieder Angebote für 50% in irgendwelchen Verwaltungsraten und so. Aber er sagt, nein, ich mache jetzt mal ein Jahr nichts und ich will, dass Gott mir zeigt, wo er mich haben will. Und ja, ist auch ein Risiko. Wow. Aber Gott hat ihm das so gezeigt und jetzt macht er das. Ich finde das genial. Bin gespannt und ich bin überzeugt, Gott wird etwas machen mit dem Mann. Und wenn wir so uns mutig aufs Wasser hinauswagen, dann erleben wir Jesus in Höchstform. Er ist immer in Höchstform, aber dann erleben wir es auch. Und in dem Ganzen drin wollen wir uns einreihen ins Ganze, in die Gemeinde, in die Einheit hinein. Und dann können wir erleben, wie wir auch scheinbar unmögliche Aufgaben miteinander bewältigen können. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für den Nehemiah, so eine eindrückliche Person. Und danke, dass wir uns von ihm anstecken können. Und Herr, wir können auch fast jetzt denken, er ist schon 5 Kategorien höher als ich, da kann ich eh nichts machen. Aber du kannst auch uns brauchen, Herr Jesus. Vielleicht haben wir nicht so viele Möglichkeiten, aber irgendwo gibt es Möglichkeiten, die du uns brauchen willst. Und ich bitte dich, zeig du uns Sachen auf. Bereich, Gebet, Anliegen, Nöte. Einfach das, was dran ist für uns. Und danke, dass du uns kannst brauchen. Und bitte hilf, dass wir auch noch mehr erleben können. Einfach, dass wir noch sehen können, wo sollen wir zusammenstehen und wirklich Vollgas dafür einsetzen. Danke vielmals, dass du da bist.